mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Hallo Ladies and Gentlemen. Heute wird's kulinarisch. Ich habe nämlich einen ganz, ganz tollen Gast bei mir und auch Clemens hat sich seine Einkaufsliste schon gemacht.
Unbedingt.
Denn wir haben so viel gelernt im Gespräch mit Ralf Zacherl, dass wir jetzt gleich einkaufen gehen müssen. Und wir haben gelernt, Koriander steht ganz oben auf der Liste, oder?
Korianderkörner haben wir gelernt, ne?
Ja.
Und eigentlich, das kann man ja wirklich nur jedem empfehlen, am besten den Podcast gleich in der Küche hören, oder?
Ja, genau.
Sofort parallel,
man kann direkt
mehr
mit. Und schon mal, sage ich mal, die Olivenölflasche werden wir auf jeden Fall brauchen.
Ja.
Knoblauchzehen und Zwiebeln aufgeschraubt, alles hinstellen und legen, weil es wird wirklich, es geht so gleich in so eine Richtung, wo ich merke das, ich kriege eine Speichelüberproduktion sofort und denke, ich muss hier raus, ich muss sofort einkaufen.
Das denkt man die ganze Zeit, ich muss gleich anfangen, ich muss gleich meinen weißen Pfeffer entsorgen lernen, wir zum Beispiel auch, ne, den braucht man eigentlich gar
aber
nicht.
Aber verwendest du noch weißen Pfeffer, Clemens?
Nein, ich hatte den schon ganz vergessen, nur durch euer Gespräch, ach ja, das gab's ja auch noch.
Ja. Also wir haben festgestellt, dass weißer Pfeffer nicht oben bei uns auf der Geschmacksliste steht. Wir werden dann im Gespräch klären, warum. Einfach reinhören jetzt ins Gespräch mit Ralf Zacherl, der mit uns in kulinarische Höhen fliegt. Mit den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. Ach, ich freue mich heute, weil es geht wahrscheinlich ganz viel um Genuss und Essen. Und es ist ja eins der wenigen Themen, wo ich zu 100% mitreden kann. Heute bei mir in der Show. Der wunderbare Koch und Mensch, Ralf Zacherl!
Och, Barbara, du bist einfach, du siehst nicht nur gut aus, du bist einfach ein Goldstück.
Ja, gell? Ja, aber ich entwickle mich mehr und mehr zum Goldstück, weg vom Aussehen hin zum Goldstück tatsächlich. Ja, und dass ich dich als Mensch angekündigt habe, das habe ich noch mit keinem anderen Gast gemacht, ehrlich gesagt. Weißt du, ich versuche jetzt auch immer unrealistische Adjektive wegzulassen, weil manchmal machen wir die großartigste und mein Lieblings und Ding und es wirkt dann auch unglaubwürdig, aber wenn man sagt, hier kommt der Mensch Ralf Zacherl, dann gibt es ziemlich viel Druck auf dich auch ab, weil du musst dich jetzt als überaus menschlich hier unter Beweis stellen.
Ach Barbara, weißt du, ich wusste genau, warum ich mich schon die ganze Zeit auf den heutigen Tag gefreut habe, endlich dich mal wieder zu sehen, weil es ist jedes Mal immer so ein schönes, warmes Gefühl, als wenn du gerade irgendwie so, die Sonne geht gerade auf, du liegst am Meer, das
warmes
Wasser
Öl?
Rauscht.
Denkst du an warmes Öl? An warmes Öl, was langsam so, weißt du, über dein Gesicht und dann so langsam deinen Körper runterläuft?
Ja, ich habe schon eine leichte Gänsehaut vor so ein wohliger Schauer.
Ja, so wird es auch bleiben, weil unsere Themen sind mehr als wohlig. Wie war die Tomatenernte?
Ich hatte eine total tolle Tomatenernte dieses Jahr.
Warum?
Ja, weil ich, dank Corona habe ich ja mein Garten echt stark aufgerüstet und ich hatte dieses Jahr wirklich tolle Tomaten. Ich hatte auch tolle Artischocken, ich hatte Blumenkohl, ich hatte Brokkoli. Die letzten Jahre habe ich immer versucht mit Kohlrabi und Radieschen, aber das funktioniert im Hochbeet nicht so.
So, da ist das gut, dass du sagst. Also, egal mit wem ich spreche, jeder Depp, der noch nicht mal, sage ich jetzt mal, einen Fikus über den Winter kriegt, ja? Wir haben so tolle Radieschen. Und ich hatte immer, mein Mann hat die rausgezogen, hat so gesagt, damit wirst du auf dem Wochenmarkt nichts verdienen, hat er nur so im Spaß gesagt, weil es war einfach unten, die Wurzel war genauso, der Stiel ging in die Wurzel über und es wollte einfach kein Radieschen entstehen.
Ja, genau. Und das, was du hast, ist so holzig und hart, dass du im Endeffekt, also die kannst du mit dem Trüffelhobel aufhobeln, wenn du es schaffst, aber es macht einfach keinen Sinn. Und deswegen, also ich bin jetzt mehr so auf die Kohlsachen gegangen und das funktioniert aber super. Also da hatte ich dieses Jahr wirklich eine tolle Ernte, aber das war auf jeden Fall, das hat alles gut funktioniert.
Das Artischocken in einem Hochbeet wachsen. Du bist ja, dein Garten ist auf einer Dachterrasse, wenn ich es richtig sehe, oder?
Ja.
Also ich habe nämlich bei Instagram ein bisschen geguckt und da liegst du auf dieser, das ist so New Yorkisch, finde ich fast, weißt du? Man sieht dich da unter dieser Dachterrasse und dann erntest du Tomaten auf der Dachterrasse und jetzt, was mir wirklich ein Stich ins Herz setzt, auch Artischocken. Ich wüsste noch nicht mal, wie eine Artischocke wächst. Wenn du mir jetzt erzählt hättest, die wächst unterirdisch oder auf dem Baum, hätte ich es auch geglaubt.
Nee, das ist im Endeffekt stachelige Blätter und die wachsen wirklich gut. Also ich habe das dieses Jahr mal einfach mal probiert. Ich habe nicht geglaubt, dass es funktioniert, aber es hat echt total gut funktioniert und ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall mehr Artischocken pflanzen, weil Artischocken, also wenn du die selber erntest, das ist großartig. Und ich meine, ich hatte nur 3 Stück dieses Jahr, aber die habe ich groß abgefeiert.
Und jetzt mal ganz ehrlich, du kannst ja jetzt hier mit mir offen sprechen. Die Hörer sehen ja nicht, was du mir jetzt zeigst. Wie groß waren die?
Naja, also die größte war so.
Mhm. Also wie ein Pfirsich, eher so ein kleiner.
Ja, also es war jetzt keine ganz große Artischocke, es war mehr ein Artischöckchen, aber...
Und machen wir uns nichts vor, an so einem Artischöckchen ist ja nichts dran. Also ich sag mal, das, was man da reinsteckt in so ein Gemüse und was man dann rauskriegt, da hat, muss man ja dann ab und zu schon mal zu dem Gemüse auch sagen, sag mal, du verstehst nicht, dass es sich hier um eine Geben- und Nebensituation handelt, weil dieses Gemüse ja aus nichts besteht, nur aus Blättern und unten ist ja nur ein halber Zentimeter Fleisch dran.
Ja, aber wenn man genug Gnocchis dazu isst und sich sehr auf die Artischocke konzentriert, hat man trotzdem ein tolles Artischockenessen.
Das stimmt. Würdest du die Artischocke mit Gnocchi essen oder nur, weil die Artischocke und Gnocchi so gut zusammenpasst?
Ich finde so eine Artischocken-Trivolatti, also Artischocke ganz klein geschnitten, dann im Olivenöl richtig scharf angebraten. Aha. Ein bisschen Thymian dazu, ein bisschen Knoblauch dazu. Dann löscht du das Ganze mit Weißwein ein bisschen ab, lässt den Weißwein wegreduzieren, machst ein bisschen in Mühe, Gemüsefond drauf und dann machst du einfach frische Butter, frische Blattpetersilie und ein bisschen Parmesan dazu und dann die und dass das so ein bisschen schlotzig einkocht und dann ziehst du da so ein paar Gnocchis drüber, ein bisschen frisches Olivenöl, das ist ohne Schmarrn, da geht die Sonne auf, wenn du das isst. Ein paar Tomaten aus dem Garten noch dazu und dann hast du ein total tolles Essen.
Das ist gut. Also, aber wir sprechen über Artischockenherzen, also das nimmst du dann Böden. Unten die Böden. Genau. Also das heißt abtrennen und dann das mache ich jetzt heute Abend gleich, wenn ich heimkomme. Mir geht es immer so, wenn ich mit Menschen wie dir spreche, dann bin ich danach, denke ich mir so, jetzt sofort nach Hause und einkaufen. Ja. Ich habe was bei dir gesehen, was mich total begeistert hat. Geschmorter Knoblauch. Also ganze Knoblauchknollen in so einer Alufolie. Mhm. Erzähl mal.
Das ist total easy. Also du nimmst einfach wirklich eine ganze Knoblauchknolle. Mhm. Packst die in Backpapier ein, machst ein bisschen Alufolie außenrum und machst aber oben auf die Knoblauchknolle machst ein bisschen grobes Meersalz und ein, zwei Tropfen Olivenöl. Dann einfach, wie gesagt, Backpapier, Alufolie und wenn du dann grillst, lässt du das Ding einfach so in direkter Hitze irgendwo in der Ecke liegen. Und wenn das Grillen dann fertig ist nach einer Stunde, dann ist dieser Knoblauch in der Schale komplett durchgeschmort. Aha. Und wenn du das zu gegrilltem Fisch, Fleisch oder zu gegrilltem Gemüse isst, also das schmeckt halt unwahrscheinlich intensiv. Das Schöne ist, du kannst relativ viel Knoblauch essen und hast halt nicht so einen extremen
Ausdünstungssituation.
Viel Platz in der U-Bahn.
Ja, okay.
Und es ist super gesund und es ist aber halt vor allen Dingen wahnsinnig lecker.
Kriegt man den Knoblauch aus der Schale dann raus?
Den kannst du einfach rausstreichen. Also das ist ja dann echt alles weich. Ja? Und dann nimmst du einfach so entweder Finger oder eine Gabel und das Messer und dann tust du einfach diese geschmorten Inhalt aus der Zehe rausquetschen und dann einfach zum Fleisch oder zum...
Man könnte es fast wie so eine, weißt du?
Man kann es so natürlich auch zuzeln. Zuzeln geht auch. Zuzeln geht auch, ohne Probleme.
Zuzeln geht auch. Mhm. Wann habe ich diesen Satz das letzte Mal gehört? Ich frage mich, du machst ja die sogenannte Genussschule, ja? Also das heißt, man kann bei dir letztendlich, was bucht man da, eine Stunde oder einen Tag oder eine Woche oder wo man bei dir richtig alles lernt über Genuss?
Also sag mal so, ich meine unsere Genussschule, wir bieten an auf der einen Seite Themenkochkurse, die gehen meistens so 4 bis 5 Stunden. Mhm. Und dann gibt's natürlich aber auch noch Exklusivkochkurse, die dauern dann den ganzen Tag, da treffen wir uns mittags schon. Und da gibt's alles Mögliche. Also jetzt in 2 Wochen machen wir einen Hummer in 4 Gängen. Also da kriegt jeder Teilnehmer, Teilnehmerin einen ganzen Hummer und dann machen wir halt wirklich alles Mögliche aus diesem einen Tier. Und das ist bei uns in der Genussschule halt wirklich so, dass wir, bei uns kochen die TeilnehmerInnen halt wirklich alles selber. Und ich habe lieber irgendwie am Abend dann nur ein 80-prozentiges Ergebnis, aber dafür hat es halt jeder wirklich selber zubereitet.
Das finde ich auch, daneben stehen und gucken, wie es der Profi macht, das geht auf keinen Fall.
Ja, weil beim Profi funktioniert es halt und dann stehst du doch daheim irgendwie mit dem ganzen Ding und es funktioniert halt gar nichts. Und deswegen habe ich dann lieber ab und zu mal nicht das perfekte Endergebnis, aber dafür hat es jeder halt wirklich selber zubereitet. Und du lernst aus Fehlern halt eh immer am meisten. Und das ist halt, finde ich, toll. Und das ist wirklich, also wir haben da auch wirklich so, also die Kurse, die gehen immer über Gruppendynamik. Also es gibt halt immer nur ein Salzfass. Also die TeilnehmerInnen müssen sich auch immer permanent unterhalten. Und das ist echt immer, Ja, einfach immer eine sehr, sehr schöne, familiäre, sehr persönliche Veranstaltung.
Das glaube ich sofort, ehrlich gesagt. Weil ich, also wenn Menschen zusammen, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt wirklich koche, ernsthaft koche im Sinne von ich habe Gäste und so, dann hasse ich es, wenn jemand bei mir in der Küche rumsteht und ich mein Salzfass teilen muss. Und ich finde auch die Vorstellung, zusammen zu kochen, also wenn der Weg das Ziel ist, dann schon. Aber ich bin ja in meinem gesamten Leben sehr ergebnisorientiert. Also sprich, irgendwann soll das Essen auf dem Tisch stehen und dann finde ich es eher das Ziel und dann will ich allein kochen. Aber wer kommt zu dir? Sind es Pärchen, die mal wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen wollen? Das sind oft Geschenke, kann ich mir vorstellen, oder dass jemand Geschenk kriegt? Und sind es dann und sind es eher Männer oder Frauen?
Das ist wirklich komplett unterschiedlich. Also wir haben, es ist eigentlich fast Pari-Pari und es geht aber wirklich von 14 Jahre bis 84 ist da wirklich auch immer echt alles vorbei. Ist da auch echt immer alles dabei. Und das Schöne ist halt, du hast halt immer, ich sage immer, Kochen ist so der kleinste gemeinsame Nenner oder zumindest Essen, weil jeder isst. Ja, also wenn du mit irgendwelchen Leuten in den Kletterpark gehst, dann haben manche haben Höhenangst, andere sind nicht sportlich. Es gibt immer Leute, die sich halt nicht dafür interessieren, aber Essen, das tut wirklich jeder. Also da kann es keinen geben, der sagt, nee, mache ich nicht. Und man muss ja dann nicht über getauchte oder nicht getauchte Jakobsmuscheln sich unterhalten. Es geht einfach nur so einfache Fragen. Mag jemand Rosenkohl oder mag jemand keinen Rosenkohl? Kürbis, ja, nein oder so. Und es ist halt, man hat halt immer ein Thema, also man grenzt nie jemanden aus, weil wirklich jeder immer involviert ist, weil jeder isst täglich und deswegen ist zusammen kochen ist einfach meiner Meinung nach auch, ich meine, der Mensch ist ja kein soziales Lebewesen, wir haben sie ja zu Zweckgemeinschaften zusammengeschlossen, aber eins unserer, der Pfeiler unseres Zusammenlebens ist halt das gemeinsame Essen oder die Essenszubereitung. Mhm. Das funktioniert auch, obwohl wir jetzt mittlerweile schon im 21. Jahrhundert sind, es funktioniert immer noch. Mhm. Das ist auch, ich sage immer, das ist genau das Gleiche, als wenn irgendjemand am Wasser sitzt und schaut aufs Wasser raus oder Feuer ist für uns auch immer noch so
spannend.
Ja, man schaut halt gerne hin, man fühlt sich wohl.
Lernen die jetzt nur was von dir oder lernst du auch manchmal was von denen, die zu dir kommen? Weil das sind ja auch alles vielleicht Frauen und Männer, die schon lange sich mit dem Thema befassen und vielleicht auch einen Tipp mal haben, wo du dir denkst, super, habe ich noch nie ausprobiert.
Das kommt regelmäßig vor. Also das kommt wirklich regelmäßig vor, weil dafür ist das Thema auch viel zu groß. Und wenn jemand irgendwie seit 20 Jahren irgendwo in Italien oder in Portugal Urlaub hat, der hat vielleicht noch eine ganz andere Erfahrung von Schinken oder Wurst oder von dem Gemüse oder so oder von der Zubereitungsart, wo ich selber noch nie gehört habe. Und ich höre da auch immer sehr aufmerksam zu und schaue auch immer aufmerksam zu und klau auch.
Ja, klar. Ich klau auch. Ich würde auch mal ein gutes Messer klauen. Ich würde jetzt erstmal ein gutes Messer klauen. Ich habe sehr schlechte Messer. Meine Mutter, wenn die mich besuchen, also meine Eltern, bringt meine Mutter von zu Hause ihre eigenen Messer mit. Ist das nicht lustig? Und dann sagt sie einfach, ich schneide jetzt mal die Zwiebeln, dann gebe ich ihr ein Messer und dann sagt sie, nee, gib mir mal bitte meins. Und so, sonst kriege ich einen Nervenzusammenbruch.
Das kenne ich aber auch. Also wenn ich irgendwo hinfahre, ich habe auch immer eigene Messer dabei, weil ich hasse es, mit stumpfen Messern zu arbeiten. Weil das ist so, du schneidest nicht, du quetscht.
Gerade bei der Zwiebel, sage ich mal. Also für mich ist es so, ich habe letztens sehr nett ein lustiges Gespräch mit Johann Lafer gehabt und dann hat er gesagt, ja Wahnsinn, wie du kochst, das muss ich mir mal anschauen und so. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der jetzt oft, wenn ich Zwiebel schneide, denke ich an Johann Lafer, der wie er über meine Schulter guckt und so sagt, ja Barbara, was machst du denn da? Weil ich hacke. Es ist mehr so ein Hacken, weil ich mir denke, na komm, ist doch egal, im Topf kommt alles durcheinander und so. Aber stimmt natürlich, meine Messer schneiden Zwiebeln nur noch die angedeutet. Also es gibt nur Rillen, aber der Schnitt geht nicht durch. Und ich bin mir auch immer noch nicht ganz im Klaren darüber, schneide ich eine Zwiebel mit einem glatten oder einem geriffelten Messer.
Also grundsätzlich, wenn man in der Küche schneidet, nimmt man an sich immer ein glattes Messer. Das Sägemesser sägt, das schneidet ja nicht.
Also ich arbeite nur mit geriffelten Messern. Da sieht man schon mal den feinen Unterschied zwischen dir und mir und meiner Mutter.
Ich glaube auch, Barbara, dass du beim Zwiebelschneiden weinen musst, oder?
Nee, aber ich habe Kontaktlinsen.
Ja, okay.
Ich habe Kontaktlinsen. Das ist übrigens, kleiner Tipp, ja, für all die, die sonst irgendwas versuchen, um sich beim Zwiebelschneiden, weil ich esse so viel Zwiebeln, ich würde den ganzen Tag nur heulen. Aber dank meiner Kontaktlinsen, die offensichtlich meine empfindlichen Augen abdecken, kann ich bis zu 4 Kilo Zwiebeln schneiden, ohne einzige Träne zu vergießen.
Nee, weil oftmals ist es wirklich so, also, umso stumpfer das Messer, umso mehr muss man weinen.
Ist klar.
Weil umso mehr Dämpfe kommen nach oben.
Und die Struktur der Zwiebel wird so aufgeriffelt dann, ne?
Genau, die oxidiert auch und das ist halt, ja.
Okay.
Also man sollte ohne Schmarrn, ein scharfes Messer ist in der Küche, wenn man zu Hause kochen möchte, eigentlich so ein absolute, ja, das Basiswerkzeug.
Okay. Also dann kaufe ich mir jetzt, aber man muss schon investieren ins Messer, oder? Und man darf es nicht in die Geschirrspülmaschine machen.
Ein Messer, genau, nicht in die Geschirrspülmaschine, weil durch die Salze wird die Legierung vom Messer angegriffen. Das Messer wird auf der einen Seite stumpf und es wird auch spröde, das bricht irgendwann. Und was ein Messer ist im Endeffekt so wie so ein Lebenspartner in.
Ja.
Weil das braucht halt Pflege, weißt du? Ich meine, du kannst zwar ein teures Messer einkaufen, wenn du das aber nicht pflegst, ist es irgendwie auch nach 14, 20 Stunden Benutzung stumpf.
Oh Mann, ey, ganz ehrlich, ich habe 2 Kinder, ich bin verheiratet. Jetzt muss ich mich auch noch um meine Messer da kümmern. Und oh, guck mal, wollt ihr euch jetzt, soll ich euch rechts in die Schublade legen oder lieber links? Oder soll ich euch was unterlegen? Jetzt muss ich die noch mit der Hand. Bei mir kommt alles, Kinder, Mann, Messer, alles in die Geschirrspülmaschine. Mit ordentlich Salz durchwaschen.
Aber Barbara, du hast schon, dann lass den Mann die Messer ab und zu mal abziehen.
Ja, ja, du
das
hast
ist, das ist ohne Schmarrn.
Und die kann man schleifen auch, gell?
Naja, du musst einfach nur, einfach, ja.
Wie machst du das?
Ja, also normalerweise, also ich ziehe die ab und zu einfach über den Wetzstahl. Also wenn du ein scharfes Messer hast, ja, dann musst du ab und zu nur, wenn du halt gearbeitet hast, hast du nebendran deinen Stahl, dann machst du einmal.
Ist das dieses lange Ding, was
genau dieser lange Stab.
Ja.
Und der sorgt dafür, dass ein scharfes Messer halt lang scharf bleibt, ja, weil der magnetisiert das Messer, die Teilchen richten sich alle wieder aus und dann bleibt das Messer ganz lange scharf. Und wenn das Messer aber erstmal stumpf ist, dann nützt der Stahl auch nichts mehr, dann musst du es zum Schleifen geben. Aber wenn du ein scharfes Messer hast und das ab und zu mal da drüber ziehst, dann bleibt das mit Sicherheit 3 bis 4 Jahre wirklich richtig schön scharf.
Das finde ich ja total cool. Okay, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so einen Wetzstahl irgendwo letztens in dieser, du weißt ja, man hat ja so eine Schublade in der Küche, wo alles drin ist. Und da lag auch noch so was anderes drin, von dem ich nicht wusste, was es ist. Und dann dachte ich mir, ach, das ist irgendein Winkel, der irgendwann mal im Regal eingeschraubt war oder so. Und habe das weggeschmissen. Und hinterher hat sich dann mein Mann sehr beklagt, dass ich den guten Messerschleifer weggeworfen habe, weil das war so eins, wo du das Messer immer so durchziehen kannst. Weißt du, ich habe das aber nicht erkannt, was das ist irgendwie. Habe ich weggeworfen. Ich bin so eine Wegwerfgesellschaft, weißt du? Also okay, und gute Messer kaufen. Also ich kaufe manchmal die bei Ikea, ich sag's ganz ehrlich, und das ist dann nicht das Richtige. Ich sehe das schon. Das sind halt die Unterschiede. Boah, jetzt müsstet ihr sehen, wie er guckt, der Herr Zacherl. Ganz von oben herab guckt er mich an.
Nee, ich schaue nur gerade so ein bisschen traurig, weil ich denke mir, Mensch, Barbara, dein Leben könnte so viel einfacher sein, wenn so du schöner, ordentliche ne? Messer hast.
Ja, aber ja, ehrlich, mein Gott, wo könnte ich sein in meinem Leben? Ich wäre ganz oben. Auch beruflich hätte sich das ja, verstehst du? In der Zeit, wo ich Zwiebeln säge, wie du sagst, ja, da hätte ich mich um meine Karriere kümmern können. Nee, okay, das werde ich auf jeden Fall ändern. Und wenn wir die Sendung vorbei haben, dann wirst du mir in aller Ruhe sagen, welche Messer ich kaufen soll. Das können wir hier nicht machen, weil das wäre dann Werbung. Und das wollen wir ja natürlich nicht machen. Kann man Genuss lernen? Also, wenn du sagst, Genussschule heißt ja, okay, ihr kocht mit Menschen, aber jetzt, wenn wir Genussschule mal im übertragenen Sinne sehen, bist du heute ein größerer, nicht Genießer, aber größerer Schmecker? Kannst du Dinge besser erkennen, als du es vielleicht mit 25 konntest? Gute Frage, gell?
Das ist echt eine gute Frage.
Mhm, finde ich auch.
Also ich glaube, ich konnte, glaube ich, mit 25 schon echt gut genießen. Aber ich glaube, dass das Empfinden oder der Geschmack verändert sich. Also es gibt natürlich schon echt Sachen, die man vielleicht früher irgendwie nicht so geschätzt hat und mittlerweile halt mehr schätzt, ja, oder mehr genießt. Also das ist nicht immer gleichbleibend. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, das, was man mit Anfang 20 total toll und spannend findet, dass man das noch mit 50 halt irgendwie total toll und spannend findet. Und ich glaube halt auch gerade, dass bei mir, also früher war ich halt auch so die typische Fleischpflanze und konnte mit vegetarisch und vegan halt jetzt nicht unbedingt so viel anfangen, aber wenn ich jetzt gerade so die letzten 15 Jahre sehe, hat sich das halt schon total geändert. Also ich persönlich lege den Fokus jetzt viel mehr aufs Gemüse oder auf das Obst und eigentlich so Fleisch und Fisch ist eigentlich total egal. Also wir kochen zu Hause eigentlich fast 60% vegetarisch und vegan. Und es tut mir gut. Also von dem her, das verändert sich. Also es ist nicht so, dass ich jetzt anders genieße wie früher.
Ja.
Nur die einzelnen Faktoren, was man jetzt mehr genießt oder weniger, das verändert sich halt permanent. Und letztendlich geht's bei uns in der Genussschule halt einfach nur den Leuten, also du kannst ja den Leuten einfach nur Vorschläge machen oder kannst versuchen, für was Neues zu begeistern. Aber letztendlich, wenn es jemand halt nicht interessiert oder wenn der sagt, du, das war zwar jetzt schön mit deinem Blumenkohl, aber ich mag's halt trotzdem noch nicht, dann ist es auch gut so. Also ich finde immer, man sollte da versuchen, irgendwie seinen eigenen Weg zu finden, weil das ist auch das Beste, weil das der eine mag das, der andere mag das und deswegen sind es trotzdem alles irgendwie tolle Menschen. Also ich sage immer so.
Ja, man darf ja keinen ausschließen, nur weil er keinen Blumenkohl mag. Aber genau. Ich habe schon, hier kommt direkt die nächste Frage. Blumenkohl. Ich mache gerne, ich bin ja totaler Experimental-Koch und lese aber ungern Kochbücher. Jetzt habe ich einmal irgendwo gesehen und ich glaube, die haben gemogelt in dem Kochbuch, weil ich gucke mir nur die Bilder an, ja. Ich möchte mal so Blumenkohl in Scheiben schneiden und den dann in der Pfanne, weißt du, ich brate den dann in Olivenöl mit Knoblauch und Zwiebeln und dann mache ich ein bisschen Chili, manchmal mache ich noch so ein bisschen arabische Joghurtsoße und ein bisschen Granatapfelkerne oder sowas, ja. Sehr gut. Vielleicht nochmal Pinienkerne ein bisschen drüber oder so. Wie kriege ich jetzt diesen scheiß Blumenkohl so geschnitten, dass der nicht total zerfällt?
Ja gut, ich meine, der Blumenkohl hat ja Röschen, ja. Mhm. Und das Problem ist natürlich, wenn du jetzt Scheiben haben möchtest, ja, kriegst du im Endeffekt, wenn du den Blumenkohl jetzt die Blätter unten abmachst und den Strunk noch so.
Röschenscheiben kriege ich dann.
Und dann kannst du den zwar aus dem Mittelstück kriegst du ein paar schöne Scheiben, aber der Rest, der macht dünne Scheiben, dann kriegst du zwei raus.
Dünn geht ja nicht mit meinen Messern.
Ja, okay, dann.
Meine Scheiben sind immer 11 Millimeter dick. Ja, okay.
Also wenn du im Endeffekt also schöne große Röschen hast, kannst du natürlich irgendwie die zwei schönen Mittelteile in Scheiben schneiden und die restlichen äußeren Dinger, die musst du halt dann fang zuerst an, die großen Scheiben zu braten und alles, was so den kleineren Kladderadatsch, brätst du halt einfach danach nur
das
ein bisschen
kürzer. Das habe ich übrigens genauso gemacht, ja.
Oder du machst es natürlich so, dass du sagst, du hebst dann die kleinen Sachen auf und machst davon ein Blumenkohlpüree und dann hast du im Endeffekt deinen gebratenen Blumenkohl und kannst dann auch so ein Püree davon machen, weißt du, gar dieses Püree, einfach auch nur Knoblauch, Zwiebel, Blumenkohl anschwitzen, ein bisschen Salz dazu, bisschen Kokoscreme dazu und dann kannst du das dann, wenn der Blumenkohl weich ist, schön pürieren, kannst du natürlich auch in jede mögliche Richtung abschmecken.
Genau.
Und dann hast du diesen schönen gebratenen, knackigen und den schönen cremigen und hast ein total tolles Blumenkohlessen.
Super.
Oder du nimmst die kleinen Stücke.
Ja.
Und nimmst einfach so eine grobe Kastenreibe, Kastenreibe und dann tust du die einfach nur so grob roh reiben und tust den einfach so als Blumenkohl-Kaviar roh marinieren. Das kannst du natürlich auch.
Wie geht denn roh marinieren?
Naja, du reibst den Blumenkohl, dann machst du einfach ein bisschen Salz dazu, kannst ein bisschen braunen Zucker dazugeben, machst ein bisschen Zitronensaft dazu, ein bisschen gerösteten, gemahlenen Koriander, ein bisschen Olivenöl, dann hast du so einen rohen, roh marinierten Blumenkohlsalat. Wenn du es als Kaviar machen willst, kannst du im Endeffekt ein bisschen Sepia-Tinte noch dazu machen, dann ist es so schwarz, krümelig und das passt natürlich auch total schön. Also das ist auch echt eine sehr, sehr leckere Art, Blumenkohl zu essen. Du kannst natürlich auch noch, weil Blumenkohl ja ein bisschen blähend ist, noch ein bisschen gerösteten Kreuzkümmel dazu machen, dann ist er so ein bisschen leichter verdaulich und schmeckt sehr, sehr sexy.
Was mache ich denn jetzt heute Abend? Artischocke oder Blumenkohl? Ich mache beides.
Es hat beides noch Saison.
Ich finde auch. Also das, ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich schon, dass das Gespräch gleich vorbei ist, damit ich endlich einkaufen gehen kann. Nee, vorher möchte ich von dir wissen, wenn jemand sich, so wie du, mit 26 den ersten Stern holt von Michelin, dann heißt es ja, dass du entweder in sehr kurzer Zeit ziemlich viel gut gemacht hast oder hast du schon als Kind ganz früh da gesessen und dich ganz besonders fürs Essen interessiert? Oder warst du auch ein ganz normales Kind, was nur Nudeln ohne Soße wollte, Pommes frites und Pizza ohne Belag?
Also ich denke, dass ich schon ein ganz normales Kind war, hatte allerdings natürlich das große Glück oder auch das Pech, in der Gaststätte groß zu werden. Mhm. Also ich glaube, ich habe als Neunjähriger schon mehr Schnitzel paniert wie manche Hausfrau mit 70. Also ich bin halt irgendwie so mit dem Kochen groß geworden. Also meine Mutter hat es gehasst, als ich im Kindergarten schon ganz schlau war und konnte mir schon früher selber meinen Kaba selber machen. Meistens ist die Milch übergekocht und das war so ein alter Kühlplattenherd. Meine Mutter hat immer die Krise bekommen und sagt immer, bitte weck mich, bevor du anfängst, Frühstück hier zu machen. Und Ja, also ich bin schon, ich habe relativ früh angefangen und muss allerdings auch sagen, als wir mit 26 den Stern bekommen haben, da hatte ich auch zwei starke Partner an meiner Seite, also der Rolf Laudenbach und ich, wir waren zusammen Küchenchef und wir hatten noch mit Katsuya Fukuhira einen ganz starken Japaner, der unser Sous-Chef war, den habe ich von Wohlfahrt damals mitgebracht und wir waren eigentlich wirklich so ein Dreiergespann. Und haben uns und hatten natürlich auch das restliche Team, war sehr gut und stark und motiviert und war eine tolle Zeit, ist aber auch schon so lange her.
Ja, naja. Ja, aber so lang kennen wir uns ungefähr schon, würde ich jetzt mal sagen. Bevor wir natürlich gleich noch über die etwas ansprechende und auch in Anspruch nehmende Ausbildung zum Küchenchef sprechen. Das ist natürlich immer das Spannendste, auch für unsere Leute zu Hause, damit man einfach mal sieht, man muss auch mal durchhalten, wenn es ganz, ganz doll schlimm ist, um später hier in diesem Podcast sitzen zu können. Spielen wir ein Spiel. Lieber Ralf, liebe Barbara, meine Redaktion hat wieder was vorbereitet. Wir haben es uns als Redaktion diesmal besonders leicht gemacht, denn wir haben die Hörerinnen und Hörer gefragt, was sie unbedingt von Ralf wissen möchten. Alles war erlaubt. Wir haben Überstunden gemacht und mussten neue Redakteure einstellen, um diese Abertausenden von Fragen durchzugehen. Die besten haben wir zusammengetragen. Hier, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen eure Antworten. Ach, wunderbar. Ich liebe es. Da kannst du auf alles schön antworten und ich schreibe mit und mache eine Einkaufsliste. Was zur Hölle macht man mit Hirse? Meine Nachbarin redet immer von Hirse hier, Hirse da, fragt Maria. Stimmt übrigens wirklich, ist Hirse, steht ja jetzt auch immer im Bioregal zwischen Bulgur, mein Favorite übrigens, Couscous und ich weiß nicht was. Oh, ich habe aber ehrlich gesagt Hirse bisher auch noch nicht gemacht. Der Herr Zacherl auch nicht, wie ich seinem Gesicht entnehme.
Letztendlich, ich meine, du kannst Hirse ganz normal mit einem leicht gesalzenen Wasser einfach bissfest kochen, kannst du dann irgendwie lauwarm als Salat marinieren, auch mit ein bisschen Zitronensaft. Du kannst so ein bisschen mit Ras el Hanout arbeiten.
Mit was?
Ras el Hanout ist im Endeffekt das
Ras el Hanout?
Ja, man sagt immer, das ist so eine Couscous-Gewürzmischung. Ja, hat so ein bisschen orientalischen Flair, ist glaube ich irgendwie sinngemäß übersetzt, das Gewürz der reichen Menschen. Und ist halt so eine schöne orientalische Gewürzmischung und das kann man wunderbar damit nehmen.
Okay.
Man kann aber, ich habe jetzt auch vor kurzem schon mal das war so eine Art Milchreis, aber nur auf Hirsebasis gemacht. Mm. Das geht auch. Mm-hmm. Aber ich muss echt sagen, Hirse ist jetzt nicht unbedingt meine Kernkompetenz.
Aber also ich finde zum Beispiel, also ich mache oft so, weißt du, Tabouleh mit ganz viel Petersilie und dann mache ich eben da Kichererbsen drunter und dann eben auch ein bisschen Bulgur. Aber da ist mir das Bulgur irgendwie lieber, weil ich finde zum Beispiel Couscous schmeckt manchmal so ein bisschen nach so feucht gewordenen Skisocken. Also ich weiß nicht, ob jemand jetzt weiß, wie feucht gewordene Skisocken, aber ich kenne das schon vom Skifahren, dass wenn du abends die Skischuhe ausziehst und dann riechen die Socken ein bisschen so, wie Couscous schmeckt, finde ich. Oder umgekehrt.
Barbara, ich glaube, das passiert
nicht. Bist du kein Skifahrer?
Ich war eher der Snowboarder, aber also meine Skisocken nicht nach Couscous, also die stinken eher, aber ich meine, Barbara, wenn deine nach Couscous riechen.
Dann ist doch alles in Ordnung, oder?
Ich glaube, wir sollten mal Skifahren gehen.
Oh, ich bin halt durch und durch ein Öko, sogar meine Socken riechen nach Couscous. Wäschst du privat wirklich mit Spüli von Ferry Ultra, möchte Marie wissen.
Marie, auf jeden Fall, weil ich muss echt sagen, es ist wirklich das, ich spüle mit Ferry, aber nur mit dem Grünen. Ja.
Okay, gut. Welche Foodtrends findest du schlimm? Gibt's irgendwas, was dich nervt oder wo du so sagst, ja, haben wir jetzt gehabt? Ich meine, es gibt jetzt nur noch Balls, es gibt sehr viel Salted Caramel, finde ich. Alles ist irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe jetzt manchmal das Gefühl, was haben wir eigentlich gemacht, bevor Kürbis und rote Beete erfunden wurden? Die Welt war so viel ärmer, weil inzwischen gibt es nur noch Kürbis und rote Beete, was ich persönlich toll finde. Aber es gibt schon so Trends. Welcher geht dir auf den Keks? Welchen findest du super?
Ja, also ich brauche keine Süßkartoffelchips mehr.
Nee, die schmecken auch einfach nicht so gut wie die anderen.
Nee, die sind in den meisten Fällen immer viel zu süß. Und aber sonst von den Trends finde ich es eigentlich okay, dass wir alle so ein bisschen weniger Fleisch haben, dass Gemüse immer ein sehr großes Thema geworden ist. Ich finde auch diese ganze Levante-Küche total spannend.
Was ist die Levante-Küche?
Ja, so Israel, oh, Palästina natürlich. Und das ist schon irgendwie, weil die halt echt toll mit Hülsenfrüchten umgehen. Wir essen ja eh alle viel zu viel Weizen hier.
Ja.
Und da ist halt vor allen Dingen das Gemüsethema halt toll. Und die gehen halt toll mit Gewürzen um. Also da passiert halt was im Mund und das finde ich ja auch immer sehr, sehr spannend.
Was ist das Gewürz, frage ich jetzt mal kurz. Ich bin ja auch irgendwie dein Zuhörer. Was ist eigentlich das Gewürz, was ich unbedingt haben sollte? Weil ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin wirklich ein sehr guter Koch, aber ich mache fast nur Salz, Pfeffer, Knoblauch, Chili und ab und zu mal ein bisschen Kreuzkümmel oder so. Aber ich brauche noch mal so ein bisschen was, wo man jetzt so sagt, das muss man einfach im Schrank haben.
Da würde ich auf jeden Fall sagen, Korianderkörner.
Korianderkörner, okay.
Also wirklich diese Körner einkaufen und dann wirklich neben eine Pfanne kein Fett rein und dann einfach diese Körner rein, dann einfach so bei einer mittleren Hitze, bis sie richtig anfangen zu duften, so 10 Minuten richtig rösten und dann in die Mühle. Und dann hast du im Endeffekt, Koriander ist ja, also die Korianderblätter ist ja wie Bayern München, also man liebt es oder man hasst es.
Ja.
Aber Koriander ist für den Körper halt so ein bisschen harmonisierend, entspannt, appetitanregend. Das ist so ein,
Das kann ich auf keinen Fall nehmen. Sonst kann ich das Haus nicht mehr verlassen.
Es wirkt aber so ein bisschen harmonisierend, weißt du? Und die Blätter, wie gesagt, also die mögen ja ganz viele Menschen nicht, aber die Körner haben im Endeffekt die gleichen Inhaltsstoffe. Und gemahlener Koriander gibt halt so ein schönes, so ein frisches, röstiges Aroma.
Das ist eine super Idee.
Und das ist so besser wie Maggi-Kraut noch.
Ja.
Also das kannst du, also bei uns im Schmitz und Co., wir verwenden irgendwie, ich glaube, die 8-fache Menge Korianderkörner wie schwarzer Pfeffer.
Okay. Ach, das ist ja interessant.
Das ist bei uns wirklich überall drin. Das ist an jedem Gemüse, in jeder Brühe, an jedem Fisch, Fleisch. Es ist eigentlich,
super.
Bis auf Dessert wird es halt permanent verwendet. Und es gibt halt im Ganzen immer so ein bisschen noch so...
So einen
schönen Dampf, und ist noch gut für den Körper. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen so das Wellnesskraut für den Körper, harmonisierend, krampflösend. Man fühlt sich einfach gut.
Und jetzt schaut euch den Herrn Zacherl mal an. Ich meine, der schaut ja auch aus wie das blühende Leben, weil der die 8-fache Menge an Koriander einfach isst. Starting from zero, weil ehrlich gesagt, frischer Koriander ja, aber Korianderkörner habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Werde ich jetzt zu Hause gleich machen, weil du gerade schwarzer Pfeffer sagst. Ich frage mich manchmal, zum Beispiel, wenn ich Bahn fahre, ja, da ist in den Pfefferstreuern immer weißer Pfeffer drin. Der riecht nach Kuhscheiße. Wer auf der Welt benutzt noch weißen Pfeffer?
Ich habe keine Ahnung. Also ich sage nicht Kuhscheiße. Ich finde immer, das riecht so ein bisschen nach frisch Erbrochenem, wenn man weißen Pfeffer malt. Ich verstehe es auch nicht.
Nee,
also ich bin auch gar kein weißer Pfefferfreund. Also wenn dann richtig...
Ich glaube, keiner ist es. Aber man muss es einfach den Leuten mal sagen. Mach doch mal in die Pfefferstreuer einfach schwarzen Pfeffer. Ist wahrscheinlich teurer oder der lässt sich nicht so fein mahlen. Oder ich weiß nicht, was das Problem ist.
Ich verstehe es auch nicht, also weil ich habe auch mal Google irgendwie nachgelesen und eigentlich ist ja der schwarze Pfeffer der unreif geerntete Pfeffer und der weiße Pfeffer ist der reife Pfeffer.
Deswegen dementsprechend müsste der andere ja viel günstiger sein.
An sich ja schon, ja, weil deswegen ist der weiße Pfeffer ja auch nicht so scharf wie der schwarze Pfeffer.
Ja.
Aber er hat halt genau diesen hässlichen Geruch. Ja,
finde ich auch.
Ich finde es auch, früher als ich noch in der Ausbildung war, hieß es ja immer weißes Fleisch, weißer Pfeffer, dunkles Fleisch, schwarzer Pfeffer. Und Fisch auf keinen Fall schwarzen Pfeffer, weil dann denkt der Gast, die Pfanne war nicht sauber. Das ist ja eigentlich in die 80er vorbei.
Ja, wirklich. Oh, ja. Ob man wohl auch in 20 Jahren auch über uns jetzt oder über unsere Kochkünste so reden wird, weil man dann schon wieder ein Stück weiter ist. Ich bin gespannt. Wie rette ich Essen, das zu viel Salz abbekommen hat, möchte eine Zuhörerin wissen.
Ja, zu viel Salz ist halt immer echt ein großes Problem, weil du kannst halt zu viel Salz, also du musst es einfach aufstrecken. Also
aufstrecken.
Wenn du merkst, okay, du hast jetzt die Suppe versalzen, dann musst du halt aus den 2 Litern Suppe halt 3 Liter Suppe machen, weil sonst Salz kriegst du halt irgendwie halt nicht irgendwie gedeckelt. Also wenn irgendwas zu scharf ist, kannst du mit Süße arbeiten. Man kann natürlich bei etwas zu Salz auch nochmal mit Säure arbeiten, aber es wird halt einfach immer salzscharf bleiben. Also Salz kriegst du irgendwie halt nur durch Aufstrecken. Also du musst mehr machen.
Also ich habe, bei der Suppe ist es jetzt schwierig, aber bei mir ist es ganz ganz selten mal so, wenn ich den, ich habe jetzt letztens einmal den Salat wirklich versalzen, da habe ich den einfach nochmal in die Salzschüssel zurückgeschüttet und habe den einfach nochmal mit Wasser abgespült, ehrlich gesagt. Habe nochmal von vorne angefangen.
Solche Sachen gehen. Ja. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich hab den Gurkensalat versalzen, dann nimmst du einfach die Hälfte vom Gurkensalat und lässt die halt in Sieb und dann schön nochmal Wasser drüber laufen lassen, das geht. Aber wenn du jetzt eine Suppe oder sowas hast oder du hast ein Kartoffelpüree, das Kartoffelpüree kannst du halt schlecht abwaschen, weil dann ist nichts mehr im Sieb.
Nee.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Rotkohl oder sowas angesetzt hast, ja, dann nehmen wir einfach einen echten Teil raus, wasch den nochmal ab, dass das Salz halt weggeht. Das kriegt man abwaschen dann hin, ne? Geht dann auch, aber geht halt nicht bei jedem Gericht.
Gibt es irgendein Lebensmittel, was du überhaupt nicht magst?
Katze.
Verstehe ich. Du hast ja jetzt auch zwei Kater, habe ich gehört.
Ja.
Ist das schön?
Es ist anstrengend.
Warum denn? Zwei Kater klingt auch so nach, dass man sich echt so zwei, da holt man sich ja zwei so Typen ins Haus irgendwie, gell?
Ja, die sind halt so unterschiedlich. Der eine ist halt leider so unsportlich.
Ja.
Und ich habe eine Dachterrasse und die sind auch viel auf der Dachterrasse und dadurch, dass Berlin ja die ganzen Dächer zusammen sind, dann gehen die halt öfters über die Dächer spazieren und der eine kommt auch immer wieder zurück, aber der andere schafft's halt immer nie. Also der kann zwar am anderen Haus runterspringen, schafft aber den Rückweg aber nicht.
Oh Gott. Genau.
Ja, und dann steht er halt immer nachts um eins und schreit die ganze Nachbarschaft zusammen.
Aber wie machst du das denn dann?
Mittlerweile kennen wir alle Nachbarn, die in den Dächern außenrum wohnen, weil die kennen uns auch, weil wir kommen dann öfter so und retten Kater.
Nein. Oder kannst du dir nicht so kleine Bretter oder Bohlen irgendwo hinlegen und dann kannst du die immer dann so rüberreichen und dann kannst du ihm so einen kleinen Steg bauen?
Das sind schon etwas größere Strecken, aber.
Ach so, okay.
Das Leben, muss ich sagen, ist mit den zwei Katern ist ein ganz anderes Leben, aber es macht, ja, die sind schon sehr süß. Die sind echt sehr süß.
Ja, lassen sich so ein Kater mehr, weil ich finde ja so Katzen, da hast du ja gar nichts. Ich finde, das finde ich das Frustrierendste überhaupt, dass so eine Katze, die will sich nicht streicheln lassen, sitzt den ganzen Tag unterm Bett, frisst und kackt. Jetzt mal von einem nicht unbedingt Katzenfreund kurz zusammengefasst.
Ich meine, du hast schon ein bisschen recht, hast du? Also Hunde haben Herrchen und Katzen oder Kater haben Bedienstete.
Genau.
Ja. Das ist auch immer so lustig, wenn er dir erklärt, also wenn er jetzt sofort nichts zu fressen kriegt, dann stirbt er sofort. Und dann lassen sie sich auch immer gleich umfallen. Dann fallen sie vor dir um und jammern.
Das ist so lustig.
Die sind schon, ja, die haben einen guten Haut, die zwei, aber schätze die schon sehr.
Okay. Mhm. Hier, noch eine Frage. Wenn du einen Liebestrank für Barbara zubereiten würdest. Also mal angenommen, jetzt bitte nicht, dass das Rezept jetzt irgendwie aus den Fugen gerät, weil du darüber nachdenkst, dass wir beide uns lieben müssen. Du kannst ja mich nur einfach, weißt du, ich muss jetzt aphrodisiert werden, wofür auch immer. Wie würdest du es machen? Es möchte wirklich die Hanna wissen. Ich kann nichts dafür. Liebestrank ist schwer, oder?
Ein Liebestrank?
Ja. Die sollen mir K.O.-Tropfen geben einfach.
Also ich glaube immer noch an die aphrodisierende Wirkung, vor allen Dingen von Trüffel.
Ah.
Haben wir im Moment leider nicht die Saison, weil ich glaube immer, also wenn dann Albatrüffel funktioniert echt gut, also es ist einfach, da hatte ich immer echt schöne Nächte danach. Aber Liebestrank muss ich sagen, nee, da machen wir einfach so einen Ingwer-Shooter und machen noch ein bisschen Chili dazu.
Ja.
Dass es halt so richtig schön warm ums Herz macht.
Okay, aber du weißt schon, gell, wenn die Frau Chili im Mund hatte und danach nochmal woanders beigeht, dann kann das schon ganz schön brennen.
Gut,
aber ich sag's nur. Die Mischung aus Chili, Ingwer und schwarzer Pfeffer.
Jetzt habe ich einen roten Kopf.
Ja, wir müssen die Dinge offen ansprechen. Unser Publikum fordert es ein. Der Liebestrank für Barbara ist gefordert.
Ja, okay, Chili, Ingwer, Honig.
Genau, okay. Und wenn ich dann so richtig scharf in Anführungsstrichen bin, dann kannst du mir ja nochmal ein bisschen Milch und Joghurt hinterher schütten, damit ich sozusagen wieder mundmäßig neutralisiert bin. Sonst machen wir halt mal ohne Küssen. Ist ja auch okay. So, das perfekte Ei zum Frühstück. Oh, weißt du, was ich immer darf ich mal sagen, was ich zum Frühstücksei mache? Wenn ich Rührei mache, dann mache ich manchmal Zwiebel, Tomaten, Apfel, mit Butter so in der Pfanne so richtig schön andünsten. Und dann zum Rührei dazu, finde ich. Und dann vielleicht manchmal noch ein bisschen so Schinkenstückchen dazu oder so. Aber am allerliebsten vor allem der Apfel dazu. Gott, wie der guckt, wie du guckst, du windest dich ja fast auf deinem Stuhl. Bist du nicht, findest du es nicht gut?
Nee, ich habe nur gerade überlegt, was ich jetzt darauf noch sage. Aber ich Apfel, Tomate, Zwiebel.
Oh, finde ich das Geilste. Siehst du, das ist jetzt einer der Punkte, wo du nach Hause gehst und sagst, jetzt habe ich mal von meinem Gast gelernt heute.
Ich probiere das mal aus. Ich probiere das aus. Also ich finde Apfel, also grundsätzlich mal, ich liebe Äpfel.
Ja.
Apfel-Tomate ist so eine Kombination, wo ich sage, okay, habe ich jetzt noch nicht so oft gehabt, ja. Aber ich probiere das am Sonntag aus.
Und vor allem die Zwiebel dann dazu, weißt du, Zwiebeln und dann ganz viel Butter und das schön abgeschmeckt und dann vielleicht ein bisschen Schinken dazu, muss aber nicht unbedingt, und also Schinkenwürfel und dann zum Rührei. Also ich dachte, da sagst du jetzt, ja klar, das hat der Bocuse erfunden damals und das ist toll, dass du das ganz von alleine rausgefunden hast, Barbara.
Nee, ich finde, das ist auf jeden Fall, es ist ein ähnlicher Ansatz wie bei mir.
Mhm.
Also mein Lieblings-Sonntags-Ei ist im Endeffekt, das ist gerösteter Brokkoli. Also Brokkoli auch irgendwie so klein schneiden, den Strunk immer so ein bisschen kreuzförmig einschneiden. Dann in Olivenöl schön langsam braten, geröstete Korianderkörner dazu, ein bisschen Salz dazu, ein bisschen Tabasco, also ein bisschen Chilisauce, ja, oder Chiliflocken dazu. Und dann kippt man da im Endeffekt so auf einen Brokkoli zwei angeschlagene Eier drauf, lässt die ganz langsam anstocken und dann machst du so ein bisschen Brie de Meaux oder Camembert in die Mitte und eine Schale Gartenkresse und dann klappen. Das ist so geil.
Oh,
also ich sage immer so, das ist das Gewinner-Omelett oder der Tag ist dein Freund-Omelett, weil wenn du das gegessen hast, du hattest Brokkoli.
Legst dich direkt wieder hin.
Nee, dann hast du, also das ist für zwei Personen, dann hast du nur ein Ei gegessen, hast ganz viel Brokkoli noch dabei gehabt, die Gartengräse ist toll, der Käse macht das immer in der Mitte schön würzig und schlotzig. Man kann auch noch einen kleinen Schuss Sojasauce in den Brokkoli vorher dazugeben und das ist so scheiße. Entschuldigung.
Köstlich.
Das ist so lecker.
Köstlich. Köstlich heißt es, glaube ich. Also das ist eine tolle Sache. Letztens habe ich im Umfeld meiner Kinder mal wieder Spaghetti mit Ketchup gegessen. Völlig zu Unrecht etwas unterschätzt, weil wenn man es mit, nein, halt mich nicht für eine schlechte Mutter, um Gottes Willen, aber manchmal essen Kinder ja sowas und wenn da noch Butter mit ins Spiel kommt und so ein bisschen Ketchup, also ich rede jetzt nicht darüber, dass man einen Berg davon isst, aber so ein bisschen hat es manchmal so einen Geschmack, der gar nicht schlecht ist. Naja, okay, du hast
ja, recht. Ja, nee, ich mag keinen Ketchup. Das ist mir zu süß.
Ja.
Ist mir echt zu süß.
Ja. Ja.
Ich bin auch, wenn Pommes, dann nur Mayo, kein Ketchup. Ich finde, Ketchup ist für mich echt überschätzt.
Ja.
Ich mag aber auch
keine. Chili Mayo?
Chili Mayo liebe ich
auch. Super,
ich auch. Aber ich mag auch keine Currywurst.
Also nee, ich auch nicht. Das finde ich aber auch. Ich finde, das hatten wir jetzt auch. Und es geht auch nicht mehr. Ich finde so die ganze Zeit nur, ich bin echt immer schockiert, wenn ich mir überlege, mein Gott, die meisten Deutschen essen jeden Tag, also in der Kantine eine Currywurst. Das sagt ja auch irgendwie ein bisschen was aus. Ich habe mich letztens eben mit Johann Lafer unterhalten und der sagte, er plädiert jetzt dafür, dass man an einem Tag in der Woche kein Fleisch isst. Stell dir das mal vor. Ich dachte, wir reden schon darüber, dass man nur noch an einem Tag in der Woche Fleisch isst. Aber da, wir diskutieren immer noch darüber, dass man nur an einem Tag mal auf Fleisch verzichtet. Und das ist schon schwer bei den Leuten. Also das heißt, da gibt es echt noch viel Luft nach oben. Ich wollte jetzt nur noch mal hier,
finde ich auch,
hier sagen, ich bin ja wirklich null politisch und ich finde auch immer bloß keine Message die ganze Zeit, weil alle Prominenten haben jetzt ja immer irgendwas auf ihren Fahnen stehen und so. Aber ich finde, bei dem Thema, da haben wir als Verbraucher endlich mal die Möglichkeit, wirklich was zu beeinflussen. Weil ich kann nicht beeinflussen, ob VW jetzt weiterhin SUVs baut und Audi. Aber ich kann beeinflussen, ob ich halt auf Fleisch verzichte ab und zu mal. Und das verstehe ich nicht, dass die Leute das nicht machen.
Ja, ich finde schon das Wort Verzicht irgendwie,
ja,
so doof.
Ja.
Ich finde halt, wenn man Gemüse richtig, richtig gut zubereitet, verzichte ich ja auf nichts. Weißt du, ich wie gesagt, wenn man jetzt nochmal bei den Gnocchi ist mit der Artischocken-Tribulat, die sind,
ja,
das ist so ein geiles Gericht. Also da machst du noch ein bisschen Rucola-Salat dazu. Also wenn dann jemand sagt, oh, ich brauche uns aber ein Steak dazu, das ist ein Plembo. Es ist ja kein Verzicht, ja. Es ist wirklich kein Verzicht.
Ich sehe es genauso. Wann hast du gesagt, du willst Koch werden? Wie alt warst du?
16.
Ist eigentlich, sage ich mal, mutig, oder? Weil Koch ist, als du 16 warst, war Koch noch nicht cool.
Nee, aber ich fand's cool. Nee, es ist, also es war wirklich so, da mein Vater ja Koch ist, sollte der Sohn natürlich auf keinen Fall Koch werden. Und ich hatte dann irgendwie Realschule fertig und dann sagt meine Klassenlehrerin, der Ralf ist zwar ein fauler Sack, aber er sollte auf jeden Fall auf Wirtschaftsgymnasium gehen, weil obwohl der echt faul ist, hat er trotzdem irgendwie, ich glaube, ich hatte 1,6 oder was Zeugnisschnitt. Und dann, das hören ja die Eltern total gerne, also sollte der Ralf aufs Wirtschaftsgymnasium. Und ich wollte aber definitiv nicht aufs Gymnasium. Und ich sollte danach eine kaufmännische Lehre machen. Und dann war ich da auch irgendwie zwei Wochen auf dem Wirtschaftsgymnasium und habe dann aber für mich beschlossen, ich mache jetzt eine Kochlehre. Und das war das einzige Mal, wo ich, da hatte ich wirklich, ich glaube, da waren die Eltern, da hatten wir fast 2 Monate lang Zoff, weil das fanden sie voll scheiße. Mhm. Also das fanden sie überhaupt nicht gut. Und es hat ein bisschen gedauert, aber sie haben es dann irgendwann akzeptiert und dann wurde ich halt Koch.
Ja, und dann, sag ich mal, war ja auch nicht gleich so der junge Herr Zacherl, der hat jetzt eine Kochlehre gemacht und jetzt ist er der Chef, sondern da bist du ja ganz, ganz lange, ganz weit unten erstmal. Das ist ja mal, du hattest jetzt ja schon vor Augen, weil dein Vater und ihr zu Hause eine Gastronomie hattet und so. Du wusstest schon, wo das irgendwann enden kann. Du hattest vielleicht sogar im Hinterkopf, du könntest das mal übernehmen oder so. Aber trotzdem ist ja so, du bist ja da, also das weiß man ja, dass in der Küche wird ja so brutal rumgeschrien, da wird man so hart rangenommen.
Nein.
Nee?
Nein.
Ach so.
Nein. Also ich muss sagen, ich hatte immer Glück, dass ich eigentlich nie davor einen cholerischen Chef hatte, also so mit Pfannen schmeißen und sonst irgendwas, das kannte ich nicht. Es ist natürlich, ich sage immer, der Beruf Gastronomie ist natürlich ein Beruf mit einem hohen Stressaufkommen.
Warum?
Ja, weil du letztendlich ja, es ist ja immer so, ich meine, die 18 Uhr Reservierungen kommen 18:30, die 19 Reservierungen kommen eine halbe Stunde früher und dann kommt natürlich irgendwie, kommen alle Leute auf einmal, dann hast du auf einmal das Restaurant voll sitzen, da hast du natürlich ganz viele Leute, die alle gleichzeitig essen wollen. Dadurch hast du natürlich schon,
aber man weiß es ja nach der dritten Woche, sage ich jetzt mal. Also du machst 3 Wochen das Restaurant auf, merkst, okay, die einen kommen zu spät, die anderen zu früh. Abends um 8, so ist es ja in meinem Job auch ein bisschen, um 8 Uhr kommen die Leute, da muss man vorbereitet sein. Dann kann man sich ja darauf aus- und einrichten.
Ja, aber dann gibt's so spontan Allergiker oder so. Es ist egal, wie du dich vorbereitest. Es kann halt trotzdem stressig werden. Und das ist aber halt so eine Geschichte, wo der Stress, den darf man sich nicht zu Herzen nehmen. Und letztendlich ist es halt so, ich meine, dadurch, man hat in der Küche dann nicht immer Zeit, irgendwie so, könntest du mir mal bitte die Salzmühle rüberreichen?
Nee.
Sondern Salz. Und dann hat man halt kürzere Ansagen. Also das klingt für jemanden...
Kein Verb mehr.
Für einen Außenstehenden klingt das manchmal dann so ein bisschen laut oder so, ja. aber nee, es ist einfach, das ist eine, das nennt man Kommunikation in der Küche.
Total, und das finde ich in Ordnung.
Und es hat sich da, also ich glaube, hinsichtlich in der Küche, da hat sich die letzten 20 Jahre wirklich einiges getan, also von den Arbeitszeiten, es ist ja auch gesetzlich geregelt, man darf gar nicht mehr so lange arbeiten. Und ich glaube, wir haben ja alle in der Gastronomie wirklich das große Problem, dass jetzt gerade nach Corona, wir suchen alle händeringend irgendwie Personal oder wenn jemand eine Ausbildung machen kann, möchte, kann er mich gerne anrufen.
Das interessiert mich, ja. Weil ich habe mich gerade gefragt, wie ist das wohl? Bildet ihr auch aus und wie muss man denn sein? Oder ich meine, es hören uns ja viele Leute zu. Was muss man denn, was würdest du sagen, ist die herausragendste Eigenschaft, die du brauchst, wenn du in diesem Geschäft bestehen möchtest?
Ich glaube, man muss grundsätzlich einfach mal Bock auf Menschen haben.
Mhm.
Man sollte eine Flexibilität und eine hohe Auffassungsgabe haben und der Rest wird dann beigebracht. Ja. Also das ist kein Problem. Also, aber du musst wirklich Lust auf Leute haben. Also in dem Moment, wenn du eigentlich lieber irgendwie zu Hause vorm Computer sitzt, dann ist Gastronomie, glaube ich, nichts für dich.
Nicht das Richtige, ja.
Weil wir haben halt tagtäglich mit Menschen zu tun. Aber das Schöne ist, wir haben halt so einen Job, wir machen andere Menschen glücklich. Also wir müssen keine, so zu uns kommen keine Leute, die Probleme haben. Also die haben vielleicht schon Probleme, aber die haben jetzt keine gesundheitlichen Probleme und wir müssen die heilen und wir haben auch nicht irgendwie die Verantwortung, dass wir Brücken bauen und dann darf das Ding nicht zusammenstürzen.
Nee.
Ich sage immer, das Schlimmste, was dir als Koch oder Köchin passieren kann, ist, dass der Gast sagt, dein Essen ist nicht gut.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, das passiert ja nicht.
Also, das, ich meine, das passiert schon manchmal, aber hey, mir ist es lieber, ich habe ab und zu das Problem, dass mal jemand sagt, oh, ist zu salzig oder ist zu scharf oder hat mir nicht geschmeckt, aber ich möchte halt Charakter essen. Und mir ist es wichtig, dass wenn jemand mittags bei uns zu essen war, zum Beispiel Mittagsessen war, dass er abends noch weiß, dass er was er gegessen hat. Und manchmal hast du natürlich so Essen, das schaufelst du einfach nur rein, weil es einfach auch so emotionslos gekocht wurde, nicht spannend im Mund ist und abends fragt man sich, scheiße, was hatte ich denn heute Mittag zu essen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, und ich finde halt Charakteressen, da weißt du, was du gegessen hast und das ist halt wichtig.
Ich denke mir oft, wenn ich beim Italiener, ich bestelle nicht gern Essen so zum Mitnehmen, also außer was ich nicht zubereiten kann. Also ich liebe es auch mal natürlich Sushi zu bestellen oder weißt du, irgendwie oder jetzt mal indisch oder so, weil das traue ich mir jetzt in der Konsistenz irgendwie nicht zu. Und manchmal hat man auch gar keine Zeit, das dann zu machen. Deswegen bestellt man ja. Aber also zum Beispiel jetzt italienisch bestellen, da muss ich ehrlich sagen, wenn du dann sagst, ich nehme dann die Aglio e Olio, also mit Knoblauch und Öl und bitte scharf, dann kriegst du da jedes Mal eine sämige, nichtssagende Geschichte in dieser Alu-Box da, wo ich mir jedes Mal denke, das kann doch nicht sein. Und das ist es eben so, oder mit Tomatensauce, wo du was nach nichts schmeckt, oder Arrabbiata und so. Also ich mag es gerne, wenn es wirklich so würzig ist. Ich hasse das, wenn es hinterher so ist, dass man denkt, es wurde reizarm zubereitet. Verstehst du?
Das finde ich auch.
So wie das Käsesandwich bei Lufthansa, wo man einfach alle Allergiker dieser Welt gefragt hat, wie muss es schmecken, dass es wirklich keinen stört. Und dann ist man auf diese Art von, ich weiß gar nicht, was es ist, ob es wirklich Käse ist, was die da gefunden haben, was im Prinzip ohne jegliche Art von Reizstoffen, also kein Salz, kein Kraut, kein Dings, keine Butter, kein nichts. Und das finde ich einfach schlecht.
Ich auch. Nee, da bin ich absolut bei dir. Also ich finde, Essen sollte was Spannendes sein, dann macht es auch mehr Spaß.
Ja, und das Käsesandwich übrigens bei Lufthansa, falls uns Carsten Spohr zuhört, kann ruhig nach Käse schmecken, weil deswegen nehme ich ja ein Käsesandwich. Weil wenn ich sage, ich mag keinen Käse, der nach Käse schmeckt, dann esse ich ja das Salami-Sandwich, ja. Oder ich esse halt nichts oder ich speichel meine Serviette ein, wenn ich weder das eine noch das andere mag. Aber ich finde halt irgendwie zu sagen, ich esse ein Käsesandwich, was aber gar nicht nach Käse schmeckt, weil irgendeiner gesagt hat, oh, es darf aber auch nicht zu. Das verstehe ich irgendwie nicht. Aber ich verstehe so vieles irgendwie nicht mehr. Ich verstehe so vieles nicht mehr. Ich verstehe auch nie, warum es auf Langstreckenflügen, ich habe schon länger mal mehr keinen gemacht, aber ich erinnere mich, wann immer ich mal länger im Flugzeug saß, es gibt immer grundsätzlich Bohnen oder Blumenkohl. Und dann meist ohne Koriander, der ja offensichtlich dazu, oder was hast du gesagt? Nee, Kreuzkümmel sorgt dafür, dass das ein bisschen entblähend wirkt. Ist immer Bohne und Blumenkohl angesagt auf Langstreckenflügen, damit man sich so richtig einfurzt, bevor man landet.
Ich hatte schon so lange keinen Langstreckenflug mehr. Ich wollte eigentlich Anfang dieses Jahres wollte ich an meinem 50. wollten wir auf die Malediven, aber das ging ja leider nicht.
Nee, und dann war es auf der Dachterrasse, oder?
Ich hab meinen 50. Geburtstag bei meinen Eltern gefeiert.
Ja. Das ist auch nicht das, was du in der Gaststätte, das ist auch nicht das, was du dir vorgestellt hast.
Nee, ich meine, das war wunderschön. Letztendlich war es so, dass meine Eltern gesagt haben, okay, feiern kannst du eh nicht, dann kommen wir alle nach Berlin. Dann dachte ich, komm, bevor ihr euch alle in Bewegung setzt, dann setze ich mich lieber in Bewegung und komme zu euch. Ja. Und dann hatten wir wie so einen Kindergeburtstag. Ja.
Ganz schön eigentlich. Ja, ja. Wo fährst du denn hin? Also wenn du jetzt sagst, Malediven, ich würde dich eher in Südostasien verorten als in Südamerika.
Barbara, du bist halt einfach ein schlaues Mädchen. Gell? Ja, nee, ich bin auch wirklich an sich ein sehr großer Asien-Fan. Muss allerdings sagen, wir waren dieses Jahr das erste Mal in Kroatien. Kroatien ist wirklich ein Träumchen. Mhm. Also landschaftlich total toll. Wir haben toll gegessen, tolle Weine auch. Das Meer ist ein Traum. Piplitzer Seen. kann ich jedem nur empfehlen. Mm. Also da, wo sie Winnetou gedreht haben.
Ja, das sieht ja unglaublich aus, da die ganze Landschaft.
Also, du läufst die ganze Zeit mit so einem Grinsen rum und also grenzdebil. Also einfach, du läufst durch die Natur und grinst halt die ganze Zeit, weil es so schön ist. Und dann waren wir am Schluss noch 3 Tage Venedig. Und Venedig kann ich dieses Jahr auch echt nur empfehlen, weil es sind keine Menschen.
Ich weiß,
ist voll toll.
Ich weiß. Ja, das klingt alles ziemlich toll, ehrlich gesagt. Hast du Corona gut überstanden jetzt, also restaurantmäßig und so? Ich habe ein bisschen was gelesen, wie ihr Köche euch auch. Ich meine, Tim Melzer war ja am Anfang sehr engagiert. Nelson Müller, mit dem habe ich ein Interview gemacht, ziemlich am Anfang, als es losging mit Corona. Der hatte dann Boxen gemacht, die verschickt wurden und so. Wie habt ihr es überstanden und bist du guter Dinge jetzt für die Zukunft?
Also sag mal so, ich meine, wir haben Corona überstanden, wir haben auch Boxen gemacht, wir hatten ja durch die Weinhandlung auch den Laden immer nur mit To-Go-Essen und hatten eine Genusstheke.
Oh, und Wein wurde sehr viel getrunken.
Ja, also sag mal so, wir haben es überlebt, aber es war einfach eine bescheidene Zeit. Und ich glaube auch so gerade so März, April dieses Jahres, also da dachte ich mir, also ich habe echt überlegt, auch mal zum Therapeuten zu gehen, weil man ist es ja wirklich so als Koch gewohnt, dass einem am Tag im Schnitt irgendwie so 10 Leute sagen, wie toll man ist und sich bedanken für das leckere Essen. Und wenn du das halt dann über Monate nicht hörst, und vor allen Dingen, wir haben Boxen gemacht, aber ich meine, du kochst was Leckeres, dann schaust du zu, wie es oder dann lässt es kalt werden und dann steckst du das so portionsweise in Plastikbeutel und schweißt die zu du hast halt nicht irgendwie so diese Befriedigung, die fehlt dir und das ging ja dann wirklich monatelang so und im März, April war es, da habe ich mich mit meiner Frau so oft auch angezopft und gezickt, weil ich war ein Arschloch. Also es hat einem wirklich gefehlt und man wurde auch depressiv. Also das ist so, das kannte ich seit 40 Jahren oder 45 Jahren nicht, dass die Tage zu lang waren. Mhm. Und ich wollte keinen Töpferkurs machen und ich wollte auch keine Fremdsprache lernen. Nee. Ich meine, im ersten Lockdown hast du noch Garten gemacht und hast alles Mögliche gestrichen.
Das
und
stimmt wirklich. Der erste Lockdown, jetzt mal ganz ehrlich, rückblickend sieht man das ja jetzt auch nochmal ganz anders, war ja wirklich der Himmel auf Erden. Ich bin manchmal raus. Es war ja ab 25. März, glaube ich, gutes Wetter. 3 Monate lang. Ich stand manchmal draußen und dachte mir, ich höre die Welt noch nicht mal mehr atmen. Es war so leise. Niemand war unterwegs. Manchmal sind Leute vorbei und sagten, wir haben trockenes Brot für eure Hühner. Wir werfen es in einer desinfizierten Tüte über den Zaun. Dann stand man so in, weißt du, 5 Metern Abstand hinterm Zaun. Ja, werft es rüber. Und so. Es war wie in so einem wie auf so einer anderen, auf einem anderen Planeten. Und dann irgendwann, wurde es mühsam tatsächlich. Aber du hast es überstanden, alles gut, Wein wurde getrunken. Du bist immer zusammen mit Wein, also ich erinnere mich früher in der Weinbar und so, also Wein spielt immer eine große Rolle, oder? Wobei ich jetzt gestern auch sehr interessiert immer am Lesen, was alles so gibt, lese, dass man ab und zu auch mal jetzt Saft zu Fisch oder Fleisch trinken darf, also Rhabarber oder Apfelsäfte oder so zu bestimmten Geschmacksnuancen.
Das darf man natürlich. Also man muss nicht immer Wein trinken. Nee. Also ich trinke auch nicht immer Wein. Mhm. Manchmal auch Bier. Ja. Nein, Quatsch. Ich finde, Thema Wein ist einfach sehr, sehr faszinierend. Also ich finde toll, was die Winzer, Winzerinnen irgendwie, wie die mit der Natur umgehen. Und ich finde halt einfach so fantastisch, dass aus diesen kleinen Trauben irgendwie so unterschiedliche Sachen entstehen können. Oder dass zum Beispiel die Traube vom gleichen Berg von Jahr zu Jahr trotzdem anders schmecken kann. Und dieses Thema, ich habe da Spaß dabei.
Ja, ich kann es total nachvollziehen. Und es ist einfach, alles das, was dahinter steht, nämlich sich einfach mal auch eine Stunde hinsetzen und genießen und zurücklehnen und so. Das ist das, was, glaube ich, alle Menschen vereint. Das macht allen Spaß und das gefällt allen. Ich sag's ungern, aber unsere Zeit ist rum, Ralf. Unsere Zeit ist rum.
Echt?
Ja.
Ah, dann müssen wir jetzt einkaufen gehen.
Jetzt können wir einkaufen. Also ich habe auf der Liste stehen eine leere Pfeffermühle, damit ich meine Korianderkörner. Das Einzige, was für mich die Herausforderung des Tages sein wird, du hast gesagt, anrösten. Und bei mir ist der Übergang von Rösten und Verkohlen, der ist bei mir fließend, weil ich habe es noch nie geschafft, Pinienkerne beim ersten Rutsch zu rösten. Ich habe sie meistens pechschwarz, dann...
Du, Barbara, dann machst du das einfach so, dann lass das mit der Pfanne. Du hast doch bestimmt einen Backofen,
ja,
oder? Dann machst du den Backofen auf 160 Grad,
ja,
machst die Korianderkörner auf dem Blech und dann gibst du die einfach 10 bis 12 Minuten bei 160 Grad in den Backofen, dann hast du die auch geröstet. Funktioniert vor allen Dingen auch super mit Pinienkerne, weil
das ist gut.
Es gibt ja, also es gibt
Pinienkerne sind so teuer. Ich habe schon manchmal wirklich gemeint, wenn ich dann die Pinienkerne im Wert von 7 Euro oder so oder 13 Euro komplett weggeschmissen habe, selbst für die Hühner zu schwarz gebrannt.
Ja, es gibt ja diesen Tipp, damit nicht alle Pinienkerne verbrennen.
Mhm.
Immer nur die Hälfte rösten.
Das ist der Witz, der für mich erfunden wurde. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute bei uns bist. Ralf Zacherl!
Danke, danke, danke!
Ja, das war sehr schön. Also ich weiß, jetzt mache ich jetzt die Artischocke oder den Blumenkohl heute Abend? Ich glaube, die Artischocke, ehrlich
gesagt.
Ich glaube
auch, die Artischocken-Werbung war so groß, man muss jetzt gleich Artischocken kaufen, das geht gar nicht anders.
Artischocki mit Gnocchi, sage
ja,
ich
genau,
nur.
Ja, genau.
Wir müssen ganz stark sein. Ich kann nicht versprechen, dass in der nächsten Woche wieder ein Gast mit kulinarischem Hintergrund kommt.
Dafür ein anderer Gast.
Dafür was anderes Tolles. Irgendjemand, der auf jeden Fall viel zu erzählen hat, das wird es auf jeden Fall sein. So viel kann ich jetzt schon mal versprechen. Vielen Dank, Clemens.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns einfach nächste Woche, beziehungsweise wir hören uns. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de